Die Triebwerke des USAF-Transportflugzeugs auf der Basis waren bereits warm gelaufen, als sie die Gangway hoch an Bord eilten. Es gab nur eine weitere Passagierin und Trini setzte sich ihr direkt gegenüber. Roberto nahm weiter hinten auf der anderen Seite des Ganges Platz, ebenfalls in Blickrichtung der jungen Frau mit den hellen Augen und den abgetragenen Safari-Klamotten. Trini streckte ihr die Hand hin und die junge Frau schüttelte sie. »Lieutenant Colonel Trini Romano. Dr. Hero Martins.« Trini nickte stumm und warf ein Nikotinkaugummi ein. Sie musterte Hero eindringlich und war unverfroren genug, währenddessen wortlos den Blickkontakt aufrechtzuerhalten. Es war befremdlich. Roberto salutierte nur halbherzig in Heros Richtung. Er mochte dieses »Ich durchschaue dich bis ins innerste Spiel« nicht. »Major Roberto Diaz.«
»Schön, Sie kennenzulernen, Major«, sagte Hero.
»Was für ein Doktor sind Sie?«, fragte Roberto.
»Mikrobiologin, Universität Chicago. Ich bin auf epidemiologische Überwachung spezialisiert.«
Trini musterte sie immer noch.
»Heißen Sie wirklich so? Hero?«
Die Frau unterdrückte ein Seufzen. Diese Frage hörte sie schon seit 34 Jahren immer wieder.
»Ja.«
»Hero wie Helden oder Hero wie in der griechischen Mythologie?«, erkundigte sich Roberto.
Sie sah ihn an. Diese Frage hörte sie wesentlich seltener. »Letzteres. Meine Mutter unterrichtete Latein und Griechisch. Kennen Sie die Geschichte?«
Roberto hob den Blick, kniff das linke Auge halb zu und starrte an einen Punkt schräg rechts über seinem Kopf, wie immer, wenn er versuchte, ein halb vergessenes Körnchen Wissen aus den hinteren Regionen seines Gehirns abzurufen. Er fand die Informationen und zog sie aus dem nebligen Sumpf seines Unterbewusstseins.
»Sie lebte in einem Turm an einer Meerenge?«
Hero nickte. »Am Hellespont.«
»Ah, jemand war in sie verliebt.«
»Leander. Jede Nacht schwamm er durch die Meerenge zum Turm und liebte sie. Hero entzündete ein Licht im Turm, damit er an Land fand.«
»Aber er ist trotzdem ertrunken, stimmt's?«
Trini wandte sich um und warf Roberto einen missbilligenden Blick zu. Er war in geradezu nervigem Maße gut aussehend. Als Sohn eines Mexikaners und einer kalifornischen Blondine sprühte er nur so vor Vitalität und musste sich um Haarausfall keine Gedanken machen. Er hatte außerdem eine kluge, witzige Ehefrau namens Annie, die Trini tatsächlich erträglich fand, was einiges heißen wollte. Doch er war erst seit 30 Sekunden in diesem Flugzeug und versuchte bereits eindeutig, diese Frau anzubaggern. Hero hingegen war fasziniert. Sie sprach weiter mit Roberto und ignorierte Trini.
»Aphrodite neidete ihnen ihre Liebe. Eines Nachts löschte sie Heros Licht und Leander war verloren. Als sie sah, dass er ertrunken war, stürzte sich Hero aus dem Turm in den Tod.«
Roberto dachte darüber einen Augenblick lang nach.
»Und wie genau lautet die Moral dieser Geschichte? Sucht ihr keinen Partner vom anderen Ufer?«
Hero zuckte lächelnd mit den Schultern.
»Vermutlich eher, verärgere die Götter nicht.«
Trini, die das Gequatsche satt hatte, warf einen Blick zu den Piloten und machte mit dem Zeigefinger eine kreisende Geste. Sofort heulten die Triebwerke auf und das Flugzeug setzte sich mit einem Ruck in Bewegung und raste das Rollfeld entlang. Themenwechsel. Hero sah sich besorgt um.
»Moment, wir starten? Wo ist der Rest des Teams?«
»Wir sind das Team«, stellte Trini klar.
»Glauben Sie, das reicht? Damit werden wir vielleicht zu dritt nicht fertig.«
Roberto war genauso zuversichtlich wie Trini, wenn auch auf eine weniger aggressive Weise.
»Warum erzählen Sie uns nicht einfach, worum es geht?«, forderte er Hero auf. »Dann sagen wir Ihnen, ob wir damit fertig werden können.«
»Man hat Ihnen nichts erzählt?«, fragte sie.
»Nur, dass wir nach Australien müssen«, erwiderte Trini, »und Sie den Rest wissen.«
Hero wandte sich ab und beobachtete durch das Fenster, wie das Flugzeug abhob. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Sie öffnete die Akte auf dem Tisch vor ihr und begann zu referieren. 6 Stunden später war sie fertig. Mit dem, was Roberto über den Bundesstaat Western Australia wusste, hätte man allenfalls ein sehr dünnes Buch füllen können.
Vielleicht eher ein Flugblatt, eine Seite mit sehr großer Schrift. Hero hatte ihnen gesagt, ihr Ziel sei eine abgelegene Siedlung namens Kirilkura, mitten in der Gibsonwüste, etwa 1200 Kilometer östlich von Port Hedland. Die Gründung des Ortes durch die Pintupi ein Jahrzehnt zuvor war von der australischen Regierung befördert worden, die sich seit einiger Zeit verstärkt um die Rückkehr von Aborigines-Gruppen auf das Land ihrer Vorfahren bemühte. Man hatte sie jahrzehntelang schlecht behandelt und aus eben diesen Gebieten vertrieben, zuletzt in den 60er Jahren, als sie Platz für die Raketentests der Blue Strike hatten machen müssen. Aber Mitte der 70er Jahre waren diese Tests beendet und außerdem politisch unerwünscht gewesen, also hatte man die letzten der Pintupi zurück nach Kirilkura geschafft, das nicht mal mitten im Nirgendwo lag, sondern eher ein paar hundert Kilometer jenseits des alleräußersten Randes von Nirgendwo. Nun lebten dort alle 26 Pintupi so friedlich und glücklich, wie Menschen in einer glühend heißen Wüste ohne Strom, Telefon und sonstige Verbindungen zur modernen Gesellschaft nur sein konnten. Tatsächlich lebten sie ganz gerne so abgeschieden, und vor allem ihren Stammesältesten gefiel es, wieder auf dem Land ihrer Vorfahren zu sein. Dann fiel ihnen der Himmel auf den Kopf. Allerdings nicht der gesamte, wie Hero erklärte, nur ein Stück davon. »Worum handelte es sich?«, fragte Roberto. Er hatte bisher während des gesamten kurzen historischen Abrisses Blickkontakt mit ihr gehalten, was Trini natürlich nicht entgangen war. »Skylab.« Jetzt wandte auch Trini den Kopf und sah Hero an. »Reden wir von 79?«
»Ja.«
»Ich dachte, die ist in den Indischen Ozean gestürzt.« Hero nickte.
»Das meiste schon.«
Die wenigen Trümmerteile, die über Land herunterkamen, landeten unmittelbar außerhalb einer Siedlung namens Esperance, ebenfalls in Westaustralien.
»In der Nähe von Kirilkura?« hakte Roberto nach.
»Nichts ist in der Nähe von Kirilkura. Esperance liegt etwa 2000 Kilometer davon entfernt und hat 10.000 Einwohner. Im Vergleich ist es also eine Metropole.«
»Was ist mit den Trümmerteilen passiert, die in Esperance heruntergekommen sind?«
Hero wandte sich dem nächsten Abschnitt ihrer Notizen zu. Einige geschäftstüchtige Einwohner von Esperance hatten die Trümmerteile aufgesammelt und ins Museum der Stadt verfrachtet, einen früheren Tanzsaal, den sie schnell ins Municipal Museum and Skylab Observatorium verwandelten. Der Eintritt kostete $4 und dafür bekam man den größten Sauerstofftank der Sonde zu sehen, den Gefrierschrank, in dem in der Weltraumstation Nahrungsmittel und andere Dinge aufbewahrt worden waren, ein paar Stickstoffbehälter aus ihren Schubdüsen und ein Stück der Luke, durch die die Astronauten bei ihren Besuchen geklettert waren. Die NASA ging jahrelang davon aus, dass man niemals mehr finden würde, weil der Rest entweder beim Wiedereintritt verglüht wäre oder auf dem Grund des Indischen Ozeans läge, fuhr Hero fort. Nach 5 oder 6 Jahren nahm man an, alles, was über Land niedergegangen war, sei mittlerweile aufgetaucht oder läge an einem unzugänglichen Ort.
»Wie Kirilkura«, warf Roberto ein. Sie nickte und blätterte um.
»Vor 3 Tagen bekam ich einen Anruf von der biowissenschaftlichen Weltraumforschungsabteilung der NASA. Sie hatte über 6 verschiedene Regierungsbehörden die Nachricht erhalten, jemand habe aus Western Australia angerufen, weil etwas aus dem Tank gekommen ist.«
»Aus welchem Tank?«
»Dem 2. Sauerstofftank, dem, der in Kirilkura vom Himmel gefallen war.«
Trini beugte sich vor.
»Wer hat denn aus Western Australia angerufen?«
Hero warf einen Blick auf ihre Notizen.
»Der Mann nannte sich Enos Namachira. Er sagte, er lebe in Kirilkura und sein Onkel habe den Tank vor 5 oder 6 Jahren gefunden. Der Onkel habe von dem abgestürzten Raumschiff gehört, also habe er den Tank vor sein Haus gestellt und als Souvenir behalten. Aber jetzt stimme etwas damit nicht und es ginge ihm schlecht, sehr schnell immer schlechter.«
Roberto runzelte die Stirn und versuchte, sich darauf einen Reim zu machen.
»Woher wusste dieser Typ, wo er anrufen musste?«
»Wusste er nicht. Er hat mit dem Weißen Haus angefangen.«
»Und der Anruf landete am Ende bei der NASA?« fragte Trini ungläubig. »So viel Effizienz war kaum zu glauben.«
Er musste 17 Mal anrufen und jedes Mal 50 Kilometer zum nächsten Telefon fahren. Aber ja, er hat schließlich die NASA erreicht.
Ein Mann voller Entschlusskraft, sagte Roberto.
Ja, denn inzwischen starben Menschen. Schließlich stellte man vor 1,5 Tagen den Kontakt zwischen ihm und mir her. Ich arbeite manchmal für die NASA, sehe mir nach dem Wiedereintritt ihre Sonden an, um sicherzugehen, dass sie keine außerirdischen Lebensformen einschleppen. Doch bisher war das noch nie der Fall.
»Aber Sie glauben, diesmal ist etwas mit zurückgekommen?«, fragte Trini.
»Nicht ganz. An dieser Stelle wird es interessant.«
Roberto beugte sich vor. »Ich fand es die ganze Zeit schon ziemlich interessant.«
Hero lächelte ihn an. Trini unterdrückte den Reflex, die Augen zu verdrehen. Hero fuhr fort.
»Der Tank war versiegelt, und ich bezweifle sehr, dass er etwas aus dem Weltraum mit zurück hätte bringen können, was nicht mit hochgeschickt worden war. Ich ging alle Daten zum Skylab durch, und es scheint, als sei dieser spezielle Sauerstofftank bei der letzten Versorgungsmission nicht für die Sauerstoffversorgung hochgeschickt worden, sondern um ihn an einem der äußeren Arme der Kapsel anzubringen. Im Tank befand sich ein Pilz, ein Verwandter des Ophiocordyceps unilateralis. Das ist ein kleiner, parasitischer Pilz, der seine Wirte auf faszinierende Weise manipulieren kann. Er ist dafür bekannt, unter Extrembedingungen überleben zu können. Ein bisschen wie die Sporen von Clostridium difficile. Sagt Ihnen das was?
Trini und Roberto sahen sie verständnislos an.
»Naja, es sind Krankheitserreger. Sie können überall überleben, in einem Vulkan, auf dem Meeresgrund, im Weltall.«
Jedenfalls gehörte die Probe in dem Tank zu einem Forschungsprojekt. Der Pilz verfügte über spezielle Wachstumseigenschaften und man wollte herausfinden, wie er sich unter Weltraumbedingungen verhielt. Aber dazu kam es nie.
Weil Skylab abstürzte.
Richtig. Also, nachdem der Tank 5 oder 6 Jahre vor dem Haus von Inos Namatiras Onkel gestanden hatte, begann er zu rosten. Der Onkel wollte ihn ein bisschen aufpolieren, damit er wieder wie neu aussah, denn vielleicht würden ja irgendwann Leute dafür bezahlen, ihn sich anschauen zu dürfen. Er versuchte, den Rost zu entfernen, aber er war hartnäckig. Laut Inos versuchte es sein Onkel mit verschiedenen Putzmitteln und griff schließlich auf ein Hausmittel zurück. Er rieb die Oberfläche des Tanks mit einer halben Kartoffel ab, die er vorher mit Spülmittel übergossen hatte.
Hat es funktioniert?
Ja, der Rost ließ sich ganz einfach entfernen und das Ding glänzte wieder. Ein paar Tage später wurde der Onkel krank. Er verhielt sich seltsam und redete wirr. Erst kletterte er aufs Dach seines Hauses und weigerte sich herunterzukommen, dann schwoll sein Körper grotesk an.
»Was zum Teufel ist da passiert?«, fragte Trini.
»Darüber kann ich nur spekulieren. Ich vermute, die chemische Verbindung, die der Onkel hergestellt hatte, tropfte durch Mikrorisse in der Oberfläche des Tanks und landete im Inneren, wo sie den schlummernden Cordyceps-Pilz rehydrierte.«
»Das Kartoffelzeug?«, staunte Roberto.
Sie nickte.
»Eine durchschnittliche Kartoffel besteht zu 78% aus Wasser. Aber der Pilz wurde nicht nur rehydriert. Er bekam auch Pektin, Zellulose, Proteine und Fett und einen hübschen Ort zum Wachsen. Die Durchschnittstemperatur in der westaustralischen Wüste liegt zu dieser Jahreszeit deutlich über 38 Grad Celsius. In dem Tank liegen wir wahrscheinlich eher bei etwa 55 Grad. Tödlich für uns, perfekt für einen Pilz.«
Trini wollte zum Punkt kommen.
»Wollen Sie damit sagen, das Ding ist wieder zum Leben erwacht?«
»Nicht ganz. Wie gesagt, ich spekuliere, aber ich halte es für möglich, dass die Polysaccharide der Kartoffel zusammen mit dem Natriumpalmitat des Spülmittels eine wachstumsfördernde Atmosphäre geschaffen haben. Normalerweise sind beides große, langweilige, träge Moleküle, aber wenn man sie zusammenbringt, kann alles Mögliche Lustige passieren. Dem Onkel kann man keinen Vorwurf machen. Der Typ hat im Zuge der Reinigung schlicht versucht, eine einfache chemische Reaktion herbeizuführen.«
Sie erwärmte sich langsam für ihr Thema, ihre Augen leuchteten vor intellektueller Begeisterung, und Roberto konnte den Blick einfach nicht von ihrem Gesicht lösen.
»Hat er das denn?«
»Heilige Scheiße, und was für eine!«
»Oh Gott, sie fluchte auch noch.« Roberto lächelte.
Allerdings halte ich weder die Polysaccharide noch das Natriumpalmitat für ausschlaggebend bei dieser Reaktion.
Sie beugte sich vor, als werde sie gleich die unheimlich großartige Pointe eines Witzes erzählen.
Es war der Rost. Fe2O3NH2O.
Trini spuckte ihr Kaugummi in ein Papiertaschentuch und warf ein frisches ein.
Sehen Sie sich imstande, Dr. Martins, das nochmal in Kurzform zu erklären?
Hero wandte sich wieder völlig sachlich an Trini.
Klar, wir haben eine hyperaggressive, extremophile Lebensform, der weder große Hitze noch das Vakuum im Weltraum etwas anhaben kann, die aber kälteempfindlich ist, ins All geschossen. Die dort vorherrschende Kälte hat den Organismus in einen Schlummerzustand versetzt, aber er blieb hyperrezeptiv. Dann muss er einen Anhalter mitgenommen haben. Vielleicht war er der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Vielleicht hat eine Spore beim Eintritt in die Atmosphäre einen Mikroriss im Tank durchdrungen. Jedenfalls erwachte der Pilz bei der Rückkehr auf die Erde wieder und fand sich in einer warmen, sicheren, proteinreichen, wachstumsförderlichen Umgebung wieder. Dann veränderte irgendetwas die höheren Ebenen seiner genetischen Struktur.
In was? Fragte Roberto.
Ich glaube, wir haben eine neue Spezies geschaffen. Cordyceps novus.